ARD. Kant für Eilige. Ein Podcast von Stefan Nölke und Katrin Wenzel. Mit Katharina Thalbach und Matthias Matschke. Folge 1. Der Weltbürger aus Königsberg.
Kant der Große, obwohl klein von Statur. Am 22. April 1724 wird er im ostpreußischen Königsberg geboren. Heute heißt die Stadt Kaliningrad und wenig erinnert dort noch an die einstige Ostseemetropole. Nur der Dom ist wieder aufgebaut, an dessen Außenmauer sich das Grab des Philosophen befindet. Die Russen halten es in Ehren. Zerstört ist auch das Wohnhaus, in dem Kant am 12. Februar 1804 gestorben ist. In diesen 80 Lebensjahren hat er nichts weniger vollbracht als eine kopernikanische Wende des philosophischen Denkens. Heinrich Heine schreibt 1834:
Früher, als man die Welt stillstehen und die Sonne um dieselbe herumwandeln ließ, wollten die Himmelsberechnungen nicht sonderlich übereinstimmen. Da ließ Kopernikus die Sonne stillstehen und die Erde um sie herumwandeln und siehe, alles ging nun vortrefflich. Früher lief die Vernunft gleich der Sonne um die Erscheinungswelt herum und suchte sie zu beleuchten. Kant aber lässt die Vernunft die Sonne stillstehen und die Erscheinungswelt dreht sich um sie herum und wird beleuchtet, je nachdem sie in den Bereich dieser Sonne kommt.
Die Vernunft ist das Maß der Erkenntnis, aber sie muss sich auch selbst hinterfragen, sich selbst einer Kritik unterziehen, was sie leisten kann und was nicht. Denn das menschliche Denken, findet Kant heraus, ist an gewisse Voraussetzungen gebunden, an Raum und Zeit zum Beispiel. Und ohne Erfahrung bleibt die Vernunft blind. Wozu sie auch nicht taugt, ist, die Existenz Gottes zu beweisen. Ein Schock für die Menschen damals. Kant, der Alleszermalmer. So hat ihn deshalb der große Zeitgenosse und Mitaufklärer Moses Mendelssohn respektvoll genannt. Fragezeichen führen in Kants Denken Regie.
Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?
Seit der Antike hat sich die Philosophie an diesen Fragen abgearbeitet. Kant hat sie neu formuliert. Für Heinrich Heine war er in seiner Radikalität vergleichbar mit dem französischen Revolutionär Robespierre.
Immanuel Kant, dieser große Zerstörer im Reiche der Gedanken, übertraf an Terrorismus den Maximilien Robespierre weit, nur dass der eine ihn gegen Gedanken ausübt und Kritik nennt, während der andere es gegen Menschen anwendet und republikanische Tugend betitelt.
Heine übertreibt es hier mit dem Vergleich, denn Kant und Robespierre passen nicht zueinander. Kants kategorischer Imperativ:
Handle so, dass die Maxime deines Handelns als allgemeines Gesetz gelten kann,
war für den Staatsterroristen Robespierre kein Thema. Aber ein Anhänger der Französischen Revolution ist der Königsberger Philosoph schon, prinzipiell jedenfalls.
Die Französische Revolution hat uns gelehrt, dass die Menschen dazu neigen, ihre Freiheit zu missbrauchen, wenn sie nicht moralisch und vernünftig geleitet werden.
Das preußisch-protestantische schimmert in diesen Worten durch. Kant, ein Sohn seiner Zeit und seines Landes. Er ist aber auch ein Sohn seiner Klasse, hätte man früher gesagt. Genauer gesagt ist er der Sohn eines Sattlers und stammt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Als der Vater 1746 stirbt, nimmt der junge Kant mehrere schlecht bezahlte Hauslehrerstellen an um für sich und zwei jüngere Geschwister zu sorgen. Den sozialen Aufstieg behält er dennoch fest im Blick.
Ich habe mir die Bahn schon vorgezeichnet, die ich halten will. Ich werde mit meinem Lauf antreten und nichts soll mich hindern, ihn fortzusetzen.
1754 kehrt er an die Königsberger Albertus-Universität zurück, an der er sich mit 16 eingeschrieben hatte. Den freigewordenen Lehrstuhl für Logik und Metaphysik erhält er allerdings nicht. Und den Ruf auf den für Dichtkunst lehnt er ab. So hält er sich als Bibliothekar und Privatdozent über Wasser. Und verdient sich ein Zubrot durchs Billardspielen. Äußerlich achtet der angehende Professor sehr auf seine Kleidung. Seine Lieblingsfarbe ist gelb. Und so trägt er vorzugsweise eine gelb- oder gelbbraun melierte Weste. Das Beinkleid ist dunkel, die Seidenstrümpfe grau, die Perücke weiß. Kants Augen sind blau. Er macht was her, der junge Kant, und gilt als gesellig und unterhaltsam. Mit 22 veröffentlicht er seine erste philosophische Schrift und arbeitet viel, beginnt eine umfangreiche Lehrtätigkeit. Philosophie, Metaphysik, Logik, Mathematik, Anthropologie, Naturrecht, Pädagogik. Die Studenten schwärmen von ihm und mögen ihn für seine kritische Sicht auf die Wissenschaften. So erinnert sich der Schriftsteller und Philosoph Johann Gottfried Herder:
Seine offene, zum Denken gebaute Stirn war ein Sitz unzerstörbarer Heiterkeit und Freude. Die gedankenreiche Rede floss von den Lippen. Sein lehrreicher Vortrag war der unterhaltsamste Umgang. Er munterte auf und zwang angenehm zum Selbstdenken.
1770 erhält Kant den Lehrstuhl seiner akademischen Träume. Die Professur für Logik und Metaphysik an der Königsberger Universität. Fortan führt er ein gesichertes und nach eigenen Regeln selbstbestimmtes Leben. Legendär sind die immer gleichen nachmittäglichen Spaziergänge mit seinem besten Freund, dem englischen Kaufmann Joseph Green, nach denen die Königsberger angeblich die Uhr stellen können. Nach Greens frühem Tod gehören die Tischgesellschaften in seinem Hause zu den wenigen Annehmlichkeiten, die sich Kant gönnt. Mehrmals in der Woche lädt er eine Handvoll Freunde und Bekannte aus allen möglichen Berufen zum Mittagessen ein.
Die Lieblingsspeise war Kabeljau. Er versicherte mich eines Tages, als er schon völlig gesättigt war, dass er mit viel Appetit einen tiefen Teller Kabeljau zu sich nehmen könnte.
Kants Tagewerk beginnt um 4:45 und endet gegen 22 Uhr, wenn er sich, wie er selbst sagt, mit einem nicht allzu schwierigen Gedanken im Kopf zur Ruhe begibt. Als Autor ist er ungemein fleißig und ausdauernd. An seinem großen Werk, Die Kritik der reinen Vernunft, schreibt er ganze 10 Jahre. Es erscheint 1781. Danach sprudelt es nur so aus ihm heraus. 1784.
Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung?
1785.
Grundlegung der Metaphysik der Sitten.
1788.
Kritik der praktischen Vernunft.
1790.
Kritik der Urteilskraft.
1793.
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.
1795.
Zum ewigen Frieden.
1797.
Metaphysik der Sitten.
Kant weiß um die Bedeutung seiner Philosophie und konzentriert sich ganz auf seine Arbeit. Wohl auch deshalb lehnt er alle beruflichen Angebote anderer Städte ab und wird Königsberg niemals mehr verlassen. Wozu auch?
Eine große Stadt, die eine Universität und die Lage zum Seehandel hat, kann schon für einen schicklichen Platz zur Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis genommen werden.
dass Königsberg weniger provinziell ist als das 500 Kilometer entfernte Berlin, steht für Kant also fest. Ganz anders denkt darüber sein König, der alte Fritz, der Königsberg gar nicht mag. Die Stadt werde keinen einzigen denkenden Geist hervorbringen, erklärt der große Friedrich, der sich selbst gern als aufgeklärten Staatsmann und Philosophen inszeniert. Das war natürlich ein vorschnelles, unphilosophisches Urteil. Und auch bei der Frage, was Aufklärung eigentlich bedeutet, hätte er besser mal in Königsberg nachgefragt.
Sie hörten Folge 1 von Kant für Eilige. Ein Podcast von Stefan Nölke und Katrin Wenzel. Mit Katharina Thalbach und Matthias Matschke. Wage zu wissen. In Folge 2 unseres Podcasts geht es darum, wie Immanuel Kant den Slogan einer ganzen Epoche erfunden hat. Noch mehr Philosophie finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek unter dem Stichwort Kant.